Wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? In der Tat ein Thema, das immer thematisiert wird, viel diskutiert wird, Konferenzen, Beratungen, Vorschläge, und es ist ein Anschein, es wird immer verworrener. Deshalb ist es, glaube ich, schon berechtigt, die Frage zu stellen, wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Dass wir uns vielleicht hier an ein Grunddatum erinnern, immer wieder erinnern müssen, worauf es eigentlich letztlich ankommt bei dieser Thematik. Ich hätte ja bei Amnesty International anfragen können, wie viele Menschenrechtsverletzungen in der letzten Woche geschehen sind. Dort wird da gesammelt. Dabei muss man natürlich gleich die Frage stellen, ja, ist denn das, was hier dokumentiert wird an Menschenrechtsverletzungen, objektiv? Nach welchem Maßstab wird denn beurteilt? Ich habe den Eindruck, dass im Blick auf Israel gerade diese Thematik Menschenrechtsverletzungen einseitig vor sich geht, was Beurteilung anbelangt. Ganz schnell steht Israel oder sitzt Israel auf der Anklagebank, auch bei Amnesty International. Also das Beurteilen und das Verurteilen ist doch immer auch eine Frage des Maßstabs. Im Jahre 2003 waren wir noch in der Phase, als wir in Berlin Dienste, wir, meine Frau und ich, meine Frau so gut es ging, dass sie mitging und konnte, zu Diensten in Berlin. Und im Rahmen unserer Berlin-Besuche haben wir auch die Stadt einigermaßen kennengelernt, unter anderem auch eine Stelle, die uns in Furcht und Schrecken versetzt hat. Und zwar ganz in der Nähe von dem Gropiushaus, eine Topographie des Terrors. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff schon einmal begegnet ist. Da gibt es eine Dokumentation, wir haben uns das damals gekauft, Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem Prinz-Albert-Gelände, eine Dokumentation. Diese Dokumentation war damals noch in den Anfängen im Freien, zwar unter Dach, wo also die Belege und die Namen und die Bilder von den Betroffenen ausgestellt waren. Das war ein ganz langer Gang, also noch sehr primitiv. Ich nehme an, in der Zwischenzeit hat sich da manches geändert. Aber das, was in diesem Buch dokumentiert ist, ist erschütternd genug, um hier eine Folie aufzuzeigen, was Menschenrechtsverletzung bedeutet. Ich zitiere aus diesem Buch einen Brief, und zwar aus dem Jahre 1934, ein Brief, den eine Mutter geschrieben hat, wegen ihres Sohnes, der verhaftet wurde. Sie hat ein Gnadengesuch eingereicht an Hitler, 1934, sehr bald. Daraufhin bekam sie folgenden Brief an Frau Sowieso. Aufgrund ihrer am 19.02.1934 an den Führer gerichteten und nach hier abgegebenen Eingabe teile ich Ihnen im Auftrag des politischen Polizeikommandeurs der Länder, Reichsführer SS Himmler, mit, dass Ihr Sohn Sowieso am 1.07.1934 im Zuge der Röhm-Revolte standrechtlich erschossen worden ist. Da es sich bei der Erschießung ihres Sohnes um einen Akt der Staatsnotwehr gehandelt hat, das war damals das Recht, der Staatsnotwehr gehandelt hat, liegt zu weiteren Erklärungen keine Veranlassung vor. Heil Hitler. War damals noch, das stand drunter. Damals mussten ja alle Briefe so unterzeichnet werden. Ich könnte hier im laufenden Band zitieren, um das Thema Menschenrechtsverletzungen zu zeigen, wie aktuell es damals war und wie es aktuell geblieben ist bis heute. wenn wir nicht blind durch die Welt gehen, dann müssen wir da das erschreckend feststellen. Tagtäglich spülen uns die Medien ja dieses Thema ins Haus. Ich will noch eine Bemerkung machen zu der Frage nach den sogenannten 6 Millionen Juden. Wenn ich sage so genannt, dann will ich das nicht in Zweifel ziehen, aber andere ziehen das in Zweifel. Hat es denn überhaupt so viele Juden gegeben, kann man hören, wenn es immer wieder heißt, 6 Millionen sind ermordet worden. Im Haus der Wannsee-Konferenz, wir waren selber dort, ich habe dieses Dokument mit eigenen Augen gesehen, liegt vor, dass im Dritten Reich eine Zusammenstellung gemacht wurde über die Zahl der Juden, die man in den im eigenen Land natürlich und auch in den Ländern, die man einzunehmen gedenkt und dann auch besetzt hat, wie diese Zahl zustande kam. Nur ein paar Zahlen. Bulgaren 48.000, Finnland 2.300, Schweden 8.000, Schweiz 18.000. Nun wird das aufgelistet, es geht noch weiter. Und dann wird zusammengezählt. Ich sage das deshalb, damit wir uns an der Stelle wappnen, wenn immer wieder die Holocaust-Zweifler mit dem Argument kommen, so viele Juden gab es doch gar nicht. Strich gezogen, Summe, natürlich ist es pauschal jetzt, alles in allem 11 Millionen waren auf der Abschussliste. Menschenrecht. Können wir denn in das alles, in dieses erschreckende Geschehen von damals, und man sollte das in unserem Land und in unserem Volk und bei unserer Jugend nicht vergessen. Hier müssten wir ansetzen, gegen das Vergessen einzutreten. Dass es möglich war, im Land der Reformation eine solche Art von Gottlosigkeit sich auswirken zu lassen. Man kann das nur ohne Gott machen oder noch anders gesagt, man kann das nur so durchführen, wenn man sich selber an die Stelle Gottes setzt. Wenn es dann auf das konzentriert wird, Heil durch den Hitler, nur dann, wenn man ihn so zum Gott, zum Ersatzgott hochstilisiert, nur dann kann sowas passieren. Ist ja in unserer Welt kein Einzelfall, leider. Aber können wir denn in das alles Gott mit einbeziehen? Und das alles sein Volk einbeziehen, Israel, seine ganze Menschheit. Gott hat eine Lösung der Menschenrechtsfrage, die hat er schon lange angeboten. Wir sollten das unter dem Blickpunkt wirklich so wahrnehmen, um dann auch die vielen Fragen, die bei der heutigen Thematik, die da diskutiert wird, um bei diesen vielen Fragen das Ganze immer wieder auf den Ursprung zurückzubringen. Ich will es am Schluss dann noch sagen, was da unsere eigentliche Aufgabe ist. Er hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung. Er hat eine Antwort, die auch nicht kompliziert ist. Nur, wir müssen eine Schockbehandlung durchmachen. Und erst wenn wir uns die Schockbehandlung, die Gott selber macht, in seinem Wort, merken wir gleich, nur wenn wir uns die Schockbehandlung gefallen lassen und annehmen und merken, hier ist eine Therapie verbunden, mit eingefädelt, dann kann es bei uns auch bei dieser Thematik in die rechte Richtung gehen. Wie heißt denn die Schocktherapie? Ja bitte, das ist jetzt ein zugespitzter Satz, aber erschreckt nicht. Das ist ein Schock. Gott löst die Menschenrechtsfrage so, dass er dem Menschen sagt, du Mensch, du hast eigentlich gar kein Recht. Gar keins. Ich lese den biblischen Beleg, und zwar aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 20. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert Paulus, man beobachtet übrigens im Römerbrief immer die Art und Weise, wie Paulus seine Gedankengänge, gerade auch wenn sie schwergewichtig sind, untermauert mit dem, wie geschrieben steht. Er will damit sagen, das ist kein eigenes Produkt, das ich da vorgebe, sondern es steht bereits schon geschrieben. Also was steht denn da geschrieben? Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es geht noch ein bisschen so weit mit Zitieren, ist ein Psalm. Dann wird noch Jesaja zitiert. Paulus will damit sagen, der Jude mitsamt seinem Gesetz und der Heide ohne das Gesetz, sie sind alle schuldig geworden. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist Antwort der Bibel. Da kommt natürlich bei uns sofort der Protest. Also einen solchen Satz einem Menschen von heute vorzuhalten, der wird sagen, der springt einem ins Gesicht. Hör doch auf mit deiner Bibel. Und mit diesem Gott hör dann sowieso auf. Sowas. Wo bleiben da die Menschenwürde? Wo bleiben da die Grundrechte? Muss man dann fragen. Keiner gerecht, keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Das wird unterstrichen. Wenn die Bibel das sagt, dann geht sie an die Wurzel. Das ist keine Oberflächenbehandlung. Da werden nicht einfach bloß Symptome genannt, die man hin und her schiebt und einander vorhält und dann wird diskutiert, man könnte dort mal den Hebel ansetzen. Das ist eigentlich in vielen Bereichen so. Sondern hier wird wirklich die Grunddiagnose gestellt. Und da müssen wir uns anhören. Du Mensch, hast eigentlich kein Recht. Eigentlich nicht einmal das Recht auf Leben. Ja, wieso denn? Warum alle Welt schuldig? Warum alle Welt aufgrund ihrer Schuld dem Tod geweiht und dem Tod verfallen? Warum denn? Weil auf Sündigen Tod steht. Als, das wird im Evangelium des Johannes berichtet, als zu Jesus die Pharisäer, das war ja die fromme Gruppe, von sich selbst überzeugt fromme Gruppe, die Pharisäer, die Frau im Ehebruch begriffen, zu Jesus gebracht haben. Wo man dann fragen muss, wo war denn da der Mann? Den hätten sie doch auch bringen müssen. Da hat Jesus zuerst, ich kenne die Geschichte, auf dem Boden gezeichnet, um eine Denkpause einzuleiten oder Besinnungspause oder irgendwie, um einfach eine Reaktion zu bringen. Zunächst hat er geschwiegen. Da kamen die Anklagen. Was sagst du im Gesetz? Steht geschrieben, sie muss getötet werden, gesteinigt werden. Dann richtet sich Jesus auf und zeigt mit dem Finger auf die Pharisäer und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist der Herr Jesus. Sie gingen alle weg. Und Jesus hat den Stein auch nicht geworfen. Ja, ja, die Sache mit der sauberen Weste. Da kann man sich sehr fromm und sehr sicher fühlen. Und wenn dann ein Stück Ehrlichkeit ins eigene Herz hineinfällt, dann hört es gleich auf. Der werfe den ersten Stein. Wenn wir klar sehen und nicht kurzsichtig sehen oder gar weitsichtig sehen, es tritt ja im Alter ein, dass da manches sich ein bisschen verschiebt, sondern wenn wir klar sehen, im Blick auf unsere eigene Person, hören wir doch auf mit dem Selbstverteidigen und Selbstpräsentieren. Wir müssen auch aufhören mit dem ständigen Schuldverschieben. Ich verstehe die Geschichte vom Sündenfall immer mehr, auch im Blick auf mich selber. Da tritt also Gott dem Adam in den Weg. Der Adam wird gestellt und der Adam redet sich heraus und sagt, das Weib. Dann wird die Eva gestellt, redet sich auch heraus, die Schlange. Dieses Schuldverschieben ist gängige Praxis in unserer Welt. Und hier ist es grunddatiert am Anfang der Bibel. So ist wirklich. Im Übrigen hat ja Adam noch etwas viel Gravierendes getan. Er hat ja mit einem Nachsatz eigentlich Gott die Schuld gegeben. Das Weib, das du mir zugesellt hast, ja, du bist doch eigentlich schuld. Wenn wir an dieser Stelle ehrlich bleiben, dann müssen wir sagen, und die Bibel hat doch recht. Natürlich. Stattdessen geht der Mensch her und versucht, dieses Problem des Schuldigseins und mit der Sünde fertigwerdens so zu lösen, dass er sagt, ach nein, das sind halt die Umwelteinflüsse, dass der Mensch so ist und wird und so. Bereits der französische Philosoph Rousseau war für mich sehr überraschend, dass der bereits diesen Gedanken hatte, der immer weiter gepflegt wurde und wird bis in unsere Tage hinein. Ja, der Mensch ist im Kern eigentlich gut, aber nur das Drumherum ist schlecht. Und solange das Drumherum schlecht ist, kann es mit dem Menschen nicht anders sein. Das ist ein Grundsatz, der bis in die Psychologie hinein Wurzeln geschlagen hat. Eigentlich im Kern gut, bis hinein in die Erziehung. Die moderne Pädagogik ist durch das alles verseucht. Was bezweckt denn Gott mit diesem Radikalurteil? Wenn wir uns also sagen lassen müssen, du Mensch hast eigentlich gar kein Recht. Er bezweckt, dass wir mit unseren Selbstrechtfertigungsversuchen aufhören sollen. Mit den Selbstverteidigungsversuchen. Wir sollen einsehen, dass keiner von uns besser ist als der andere. Dieses offene oder heimliche Vergleichen mit dem anderen. Wir sollen aufhören, übereinander zu Gericht zu sitzen. Ach, wisst ihr, das muss nicht erst im Gerichtsprozess sein. Wir können das auch heimlich tun. Wir sollen die Nacht der Selbsttäuschung zerreißen. Wir sollen aufhören mit unseren Vorurteilen, mit unserem Verurteilen. Hört bitte da jetzt genau zu. Aufhören mit Vorurteilen, Verurteilen, Aburteilen. Aber bitte nicht aufhören mit Beurteilen. Wer weint bei der Frage nach dem Urteilen, der könnte das ausblenden, der wird zum Spielball. Darf nicht sein. Das wäre so eine Wischiwaschi-Angelegenheit. Ja, man muss doch vergeben und so weiter und alles. Wenn aber da der Verstand aussetzt und man traut sich nicht mehr zu beurteilen, was Sache ist, was am Maßstab der Bibel eben Gültigkeit besitzt, sag noch einmal, da wird zum Spielball. Aber aufhören eben mit dem Verkehrten. Gott will uns mit seinem Radikalurteil annahmefähig machen. Annahmefähig wird die göttliche Wirklichkeit, können da sagen, für die göttliche Wahrheit. Ich habe jetzt ein paar Mal das Wort aufhören gebraucht. Und da machen wir es dann so, wenn wir wirklich aufhören mit all dem Verkehrten, wie der Rettungsschwimmer, der wartet, bis der Ertrinkende aufhört, um sich zu schlagen. Erst dann greift er ein. Solange der Ertrinkende noch sich verzweifelt wehrt, um sie schlägt, einfach meint, er könnte es noch schaffen, greift der Rettungsschwinger nicht ein, weil er weiß, er ist an sich selbst gefährdet. Der Ertrinkende klammert sich so fest an ihn, dass der andere nicht mehr bewegungsfähig ist. Aufhören mit dem Selbst um sich schlagen. Dann kann Gott eingreifen. Natürlich kann er vorher eingreifen, aber er macht es dann erst, denn dann sind wir reif, seine Rettung zu ergreifen. Nun, wie sieht denn die Lösung aus? Wie ist die Rettung, die Gott jetzt bringt? Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich eine einfache Sache, wie er es macht. Da brauchen wir gar nicht lang herumdiskutieren. Konferenzen einberufen und viel Geld ausgeben und so. Und dann haben viel Papier produziert und weiß doch nicht recht, wie es laufen soll. So geht es doch heute weit hinzu in der Welt. Gott sagt in seinem Urteil, du Mensch, du hast kein Recht. Aber jetzt pass auf. Ich habe einen Weg gefunden, um dich in mein Recht einzusetzen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Golgatha. Das ist das, was wir nachher im Abendmahl begehen. Das, was das Abendmahl als Angebot hat. Wir verkündigen den Tod Jesu. Ich lese jetzt hier auch den biblischen Beleg. Das kommt nämlich im Anschluss, im 3. Kapitel des Römerbriefs. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Kein Spezialeinfall von Gott, sondern lange vorgeplant. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da wird noch einmal der Blick zurückgemacht. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit, merken wir, wie oft der Paulus hier das Wort Gerechtigkeit verwendet und gerecht, seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Der Römerbrief ist ein ganz gewichtiger Brief. Aber das ist die Lösung. Gott beschenkt uns Menschen mit seinem Recht. Und das ist die Antwort zur Lösung der Menschenrechtsfrage bis heute. Eine grundsätzliche Antwort. Und das Recht Gottes, die göttliche Gerechtigkeit, ist uns erworben durch Jesus Christus. Das ist uns, denke ich, die wir hier sitzen, geläufig und bekannt. Man muss das sich allerdings immer wieder ins Gerechtgedächtnis rufen. Der Unschuldige wird für schuldig erklärt und trägt für uns die Folgen der Sünde. Das ist sein Tod am Kreuz. Er ist ja unseren Tod gestorben. Tod aber jetzt im Sinne nicht einfach bloß das Aufhören unserer irdischen Existenz, sondern Tod im Sinne von der Gottestrennung. Das ist der geistliche Tod. Den hat er auf uns genommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus ist in die Gottesferne hineingestiegen, in der wir sind, um uns den Weg zurückzubringen. Der Sündlose konnte für die Sünde der Welt sterben und damit die Sühne erbringen, damit der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan ist. Ich habe gestern Abend einen Ausspruch von Goethe zitiert. Da Der große Goethe, an der Stelle war er blind oder wurde blind. Vielleicht war er mal kurz davor, zu erkennen und zu erfassen, was es bedeutet. Aber dann kam er darauf und sagt, wie kann ein Mensch die Sünden der ganzen Welt tragen? Merkt ihr, er hat den Sprachgebrauch gewusst, Goethe. Ein Mensch die Sünden der ganzen Welt tragen. Ja, dieser eine war eben der Sündlose, deshalb konnte er es. Und seitdem ist es ganz klar, etwas, was ich gestern Abend auch schon sagte, Begnadigung ist kein Rechtsbruch. Die Entrechtung, die am Kreuz geschehen ist, die Entrechtung Satans, ist rechtens. Wenn das nicht so wäre, würde Satan bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier bei Gott vorsprechen und ihm vorhalten und sagen, da hast du was gedreht. Der Schuldeintreiber ist ausgeschaltet seit Golgatha. Das ist das Kernstück. Und jetzt muss ich wieder einen Hinweis machen auf den Koran. Ist auch ein Thema unserer Tage. Wie gehen wir um mit dem Islam? Oder wie geht der Islam mit uns um? In einer der Suren ist genau dieses Kernstück des Evangeliums, nämlich der Tod Jesu am Kreuz, eindeutig abgelehnt. Nicht der Jesus spielt im Koran eine Rolle, aber der starb nicht am Kreuz, sondern ein anderer. Steht so drin im Koran. Das heißt, hier wird auf ganz versteckte, gefährliche Weise, ich sage mal so, das Kernstück des Evangeliums von der Gnade Gottes herausoperiert. Da gehen viele durch unser Land und sagen, das sei der gleiche Gott. Das kann einfach nicht stimmen. Ich antworte da immer so, wenn mir das gesagt wird. Allah, das ist der gleiche Gott wie euer Gott oder wie der Gott in der Bibel. Da sage ich, nein, das will er gar nicht sein. Das will er nicht sein. Und wir meinen, in blinder Umarmung müssten wir da integrationsfördern. Doch auf die Art und Weise nicht. Also, das Recht Gottes erworben durch Jesus. Und nun wird uns das angeboten im Evangelium. Das göttliche Angebot zur Lösung der Menschenrechtsfrage, zur Erlangung der Menschenwürde, auch zur Erlangung der ganz einfachen Rechte, die der Mensch eigentlich hat. Recht auf Leben, Recht auf eine menschenwürdige Behandlung und das alles. Das wird uns im Evangelium angeboten. Da ist der Anfang gemacht. Dass das weithin in unserer Welt nicht funktioniert, hängt doch mit der Tatsache zusammen, dass unsere Welt immer gottloser wird. Der Wert, den ein Mensch hat, liegt in der Tatsache, dass er von Gott geliebt ist. Und wo das nicht gesehen wird oder auch nicht gewollt wird oder weil man sich an die Stelle Gottes setzt, da treten dann ganz andere Maßstäbe auf und es wird menschenunwürdig und es kommt zur Verletzung der Menschenrechte nach Strich und Faden. Aber die eigentliche Ursache ist doch das, dass wir uns vom Maßstab Gottes her nicht mehr bestimmen lassen, dass das Evangelium an uns vorbeigeht. Oder dass wir bei all den Beratungen und Sitzungen und Gesprächen und Dokumentierungen und Papierherstellungen und Beschlüssen, dass wir bei alledem an dem Herrn und seinen Gesalbten vorbei diskutieren. Den Menschen im Evangelium, allen Menschen im Evangelium angeboten. Und deshalb fangen Menschenrechte an mit Glauben und Vertrauen. Im Blick auf uns selber. Da erfahren wir ganz persönlich unser Menschenrecht. Und zwar das göttliche Recht, in das uns Gott einsetzt. Ich will das an der Stelle schon einblenden. Deshalb konnte ein Apostel Paulus, der ja nun uns diese gewichtigen Gedanken gebracht hat, konnte ein Apostel Paulus einen Rechtsprozess am Halse haben, und zwar im römischen Staat, der als Rechtsstaat schon, sagen wir mal, gelten darf. Aber er konnte im römischen Staat einen Rechtsprozess am Hals halten, von dem er nicht wusste, wie er ausgehen wird. Man kann schon sagen, Paulus wurde zu Unrecht gefangen gehalten. Oder weil er angeblich Dinge übertreten hat vom Staatsrecht her in Rom, was weiß ich, die dort nicht gepasst haben. Aber er konnte sagen, da habe ich einen Rechtsprozess am Hals. Aber mein Recht, das steht doch bei Gott. Wenn ich bei ihm im Recht bin, dann sollen die doch beurteilen, wie sie wollen. Ich bin doch bei Gott im Recht. Deshalb erwähnt er auch in seinem letzten Brief den Ausdruck, sonst spricht er vom Messias, vom Herrn, vom Erlöser und der Retter und so weiter. Plötzlich spricht er da vom gerechten Richter. Das ist nicht leicht, das durchzuhalten, ganz klar. Das göttliche Recht, das geschenkt wird dem Glaubenden. Hier werden wir ganz konkret und bewusst in das Recht Gottes eingesetzt. Nun, wir denn sind gerecht geworden. So fängt das 5. Kapitel an im Römerbrief. Deshalb gibt es die Lösung der Menschenrechtsfrage ohne Jesus nicht. Werden ein paar Paragraphen verändert. Es wird hin und her geschoben. Sollen wir Ja sagen, sollen wir Nein sagen zum Betreuungsgeld? Wie ist es mit Hartz IV? Und da wird rumdiskutiert und gemacht. Ohne Jesus. Es wird zu keinen vernünftigen Ergebnissen kommen. Wisst ihr, wie das ist? Ich verwende einen Vergleich, einen komischen, sagen wir mal. Der wird so nicht passieren. Aber auf dem Hintergrund, den ich jetzt erwähne, kann man diesen Vergleich bringen. Auf einem Stuttgarter Kirchentag bitte, hat es eine Äußerung gegeben, die so lautet: Erst wenn keine Ungerechtigkeit mehr auf Erden ist, haben wir Zeit, darüber nachzudenken, ob Jesus Gottes Sohn ist. Ja, da protestieren wir. Wir. Ob auf dem Kirchentag protestiert wurde? Ich war nicht dabei. Aber das wurde dort gesagt. Natürlich heiße Diskussionen. Erst, da geht es um Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und was da heute alles eben auf dem Programm steht. Erst wenn keine Gerechtigkeit mehr auf Erden ist, dann haben wir Zeit, darüber nachzudenken, ob Jesus Gottes Sohn ist. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, erst wenn ich mein Auto selber repariert habe, habe ich Zeit, in die Werkstatt zu fahren. Ja, also solche vertretenen Meinungen. Und das unter dem Gesichtspunkt Menschenrechte, Gerechtigkeit auf Erden. Ohne Jesus schaffen wir nicht einmal die Mindestrechte. Die fangen doch bereits in unserem Zwischenmenschlichen an. Die Beziehung im kleinsten Kreis. Ohne Jesus kracht es doch immer wieder. Und wenn es kracht, dann hat man keine Lösung. Dann fängt es deuten, du bist schuld und das ist schuld. Und das fängt doch dann laufend an. Gottes Angebot, noch einmal. Mein Recht bekommst du geschenkt. Ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Du wirst gerecht gesprochen. Das ist ein einmaliger Akt. In der Sündenvergebung, in der Beziehung, die wir mit Jesus im Glauben aufnehmen, werden wir gerecht gesprochen. Römer 5,1. Aber dazu kommt jetzt ein Gerechtwerdungsprozess, nämlich auch gerecht gemacht. Das heißt, wir dürfen mit dieser Rechtsprechung, die wir erfahren dürfen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist um Jesu Willen vor Gott so richtig gemacht, wie Gott seinen Sohn Jesus ansieht. Gott sieht dich mit deiner Person durch den Herrn Jesus hindurch an. Das gilt bei einem, der gerecht gesprochen ist. Und das heißt dann, Gott sieht uns um Jesu Willen so an, als ob wir nie gesündigt hätten. Wo gibt es denn das? Das gibt es nur bei dem Gnädigen, bei dem richtig gnädigen Gott. Und nun gerecht gemacht. Das bedeutet, dass wir jetzt mit dieser Gerechtigkeit ins Leben hineingehen. Dann kann das einfach nicht mehr passieren, dass eine KZ-Aufseherin einem Gesicht mit ihrer Pistole ins Gesicht schießt und das Kind tötet, nur weil das Kind schreit. Im KZ geschehen. Nachzulesen in dem Buch von Wiesenthal, Recht nicht Rache. Dann passiert es auch nicht mehr, dass einer alle Dreckpfützen austappt und meint, er müsste alles ausprobieren, um vielleicht selber auf sein Recht zu kommen, auf sein Lebensrecht. Das passiert dann nicht mehr. Mit dem Gott geschenkten Recht ins Leben hineingehen. Und wo sind denn die Menschenrechte? Solange wir an diesem Recht Gottes vorbei diskutieren, werden wir immer wieder Verletzungen schaffen. Menschenrechtsverletzungen. Solange nur geschrien wird, der, die, das und die anderen und so, kommen wir nicht weiter. Wir verschieben bloß ein Problem in eine andere Richtung. Solange wir die Schuld der Verletzungen auf die anderen schieben, bleiben wir Verletzer. Und bleiben wir im Sumpf des Unrechts stecken. Muss man das denn belegen? Wenn wir nicht blind, auch die man sehr kritisch übrigens durchleuchten muss, unsere Medienwelt, wenn man nicht blind das, was da auf uns hereinbricht, wenn wir das nicht blind einfach bloß konsumieren, muss man das doch feststellen. Wir bleiben im Sumpf unseres Unrechts stecken. Der Aufschrei an allen Ecken und Enden ist doch eigentlich eine Erklärung dafür, dass wir unseren Bankrott anmelden müssten. Sage ich einen kühnen Gedanken. Wenn wir weltweit zu der Erkenntnis gebracht würden, zu der Erkenntnis, wir sind bankrott, weltweit, und alle Menschen würden einsehen, wir sind bankrott, wo gibt es einen Weg? Und dann tritt einer auf, wie früher mal Billy Graham, oder einfach einer, der vom Evangelium her ein weltweites Wort zu sagen hätte. Leute, kehrt um, wenn ihr Bankrott anmeldet, dann kehrt um zum lebendigen Gott, der kann euren Bankrott beenden. Das würde Gott tun. Es kommt nicht so weit. Aber ich will damit nur die Zielrichtung angeben, in der wir das Recht Gottes in unsere Welt hineintragen müssen. Nicht einfach bloß herumdiskutieren, da ein bisschen ziehen und zipfen und so. Natürlich spielt sich im Alltag das im Kleinen ab, dass wir als Rechtsvertreter Gottes nicht Rechtsverdreher sein können. Natürlich in unserem Alltag, aber eben so in unsere Welt hinein. Und die großen Töne, die lassen wir dann anders spucken. Gott macht also die Lösung der Menschenrechtsfrage nicht im Hauruck-Verfahren, so mit einer Pauschalabfertigung macht er nicht, sondern er sagt, du Mensch, wenn du mein Recht willst oder wenn du mithelfen willst, die Menschenrechtsfrage zu lösen, dann geh zur Ausgabestelle sehe das jetzt als Vergleich, wo es das Betreuungsgeld gibt oder wo du deinen Antrag stellen darfst, geh zu dieser Stelle, wo das Angebot gemacht ist. Geh hin. Solange du nicht hingehst, kriegst du es auch nicht. Und die Ausgabestelle für das Menschenrecht, das Gott uns schenkt, indem er uns sein Recht schenkt, kennen wir. Ich sage nochmal, das ist Golgatha, das ist die Ausgabestelle. Wie Gott dann seine Gerechtigkeit im Weiteren durchsetzt mit der Welt, das ist ein Thema oder sind Themen für sich. Das geht dann hinein bis in das Reich seiner Gerechtigkeit, wenn Christus regiert und er wird kommen mit Gerechtigkeit. Ist angekündigt, er wird kommen mit Gerechtigkeit. Da hinein, wenn unsere Welt im Unrecht fast erstickt. Aber jetzt geht es um uns. Da fangen wir an, bei uns. Dass wir dann zu dieser Ausgabestelle gehen als beschämt und sagen, ja, lieber Gott, ich sehe das ein, es ist wirklich so, mit mir. Und aufhören, auf andere zu deuten. Da reiße ich nicht mehr das Maul auf mit 100 Anklagen. Und dann komme ich als Beschenkter oder gehe als Beschenkter in die Welt hinein. Und dann kann ich als Beschenkter mit dem göttlichen Recht Beschenkter, ich kann dann einfach nicht ein blindwütiger Diesseitsraffer sein. Das kann ich dann nicht mehr. Und als ein Begnadigter kann ich eigentlich nur immer mehr lernen, dankbar zu leben und immer dankbarer zu werden. Und dann dieses Recht in die Welt hineinsagen und in die Welt hineintragen. Wisst ihr, ich kann es ganz kurz und bündig sagen. Warte mal, bis der da oben vorbei ist. Dieses göttliche Recht wie ein Evangelist in die Welt hineintragen. Evangelisieren. Evangelium verkündigen. Sagen, ihr Menschen, hier gibt es die Stelle, hier gibt es göttliches Recht, es gibt kein besseres. Der Paulus ist ein Beispiel dafür. Wie hat diese Erkenntnis den Mann umgetrieben, den ganzen Mittelmeerraum mit seinem Evangelium oder mit dem Evangelium Gottes auszufüllen? Wie löst Gott die Menschenrechtsfrage? Ich bündle jetzt. Erste Antwort, Gott setzt uns Menschen ins Unrecht. Du Mensch, du hast kein Recht. Wer diesen Schock aushält und dazu Ja sagt, lieber Gott, du hast Recht, es ist wirklich so, der darf dann erleben und erfahren, ja, du, Gott, setzt mich in dein Recht. Er beschenkt uns mit seinem Recht. Das ist bei allen Glaubenden, bei allen, die an Jesus Christus glauben, Wirklichkeit. Wir sind dann Rechtsvertreter Gottes in dieser Welt. Und seien wir es bitte. Herr, aufgrund dieser Erkenntnis durch dein Wort sehen wir einmal ein ganz großes Geschenk, dein großes Geschenk für uns. Und dann sehen wir die große Aufgabe, dass unsere Welt ja nichts dringender braucht als dein Recht. Und wir merken auch, wie wenige es sind, die das fassen. Und wie du auch das Wenige eingeplant hast in deinen großen Retterplan. Gib, dass wir nicht müde werden, uns als die Deinen auszuweisen, als die, die dich bekennen, die deine Rettungstat bekennen, deinen Opfertod am Kreuz bekennen und dich so ehren und in der Welt da und dort ein Licht anzünden, in einer Welt, die tief in der Finsternis steckt. Hilf, dass wir in dieser Aufgabe nicht müde werden, um deines Namens willen. Amen.